If you want things to get better, you're going to have to stand for something.
Ja, also ich habe ja letzte Woche mit ein paar Leuten hier schon mich so unterhalten und da ist mir die Idee gekommen, dazu mal einen Vortrag zu machen. Und zwar geht es darum, Lux ist relativ sicher, wenn der Rechner aus ist, aber wenn er an ist, kommt man natürlich an die Keys und so weiter gut ran. Und da dachte ich, ich mache mal einen Vortrag dazu. Zuerst mal, was ist Lux? Also wenn man eine Festplatte verschlüsseln will, braucht man dafür irgendwas. Und ohne Lux nutzt man halt nur DM-Crypt und da muss man sich halt merken, wie wird es konfiguriert, wie startet man dann die Partition und so. Das heißt, da ist die ganze Partition voller verschlüsselter Daten und man merkt sich den Rest und man hat auch nur ein Passwort, was man sich dann komplett merken muss und nicht so leicht ändern kann, ohne alles neu zu verschlüsseln und so. Deshalb ist das nicht ganz so komfortabel wie Lux. Lux dagegen speichert da noch einen Lux-Header hin, wo alle Daten zur Verschlüsselung draufstehen und wo er halt noch ein paar Keys speichern kann, sodass halt die Keys im Lux-Header sind und man dann Passwörter hat, die man dann benutzen kann, um das Ganze zu entsperren. Okay. Und ja?
Das heißt, die eigentliche Partition, die verschlüsselt ist, da generiert das Lux automatisch selber einen Key.
Ja genau, das generiert einen Key und dann macht es daraus einen Header noch, wo vorne noch eine Magic Number, Lux-Version und dann halt die ganzen Parameter für die Verschlüsselung stehen. Unten drunter stehen auch bis zu welchem Bit was geht, Byte. Und dann sind da halt 8 Keyslots und in diese Keyslots kann man halt das verschlüsselte Passwort für die ganze Partition reintun. Und das wird halt mit den einzelnen Passwörtern, die man dann den Usern geben kann, verschlüsselt. Nicht die Schlüssel, sondern das verschlüsselte Masterpasswort. Das heißt, du kannst mit dem Schlüssel zu dem Keyslot hingehen und dann den Keyslot entschlüsseln. Dann hast du das Masterpasswort oder den Key für halt die ganze Partition. Und so funktioniert es dann halt. Du hast halt hier drin den ersten Schlüssel, also der Schlüssel mit dem ersten Passwort verschlüsselt, hier mit dem zweiten und so weiter. Und je nachdem, welches Passwort du hast, kannst du halt den entsprechenden Slot entschlüsseln und dann das Passwort, das Masterpasswort für die Partition rausbekommen. Und das hat halt Vorteile, dass man die Schlüssel einfacher ändern kann und man halt auch einfach einen Schlüssel löschen kann, ohne dass die Daten verloren gehen, solange man noch einen Keyslot hat. Und das ist halt der wesentliche Vorteil an Lux, dass man halt diesen Header hat. Wir sind schon auf der richtigen Folie. Ja, und dann kann man halt die Partition damit entschlüsseln und der Nachteil ist dann natürlich, dass man, wenn man den Lux-Header kaputt hat, den Rest nicht mehr entschlüsseln kann. Weil dann geht natürlich der Master Key verloren für die ganze Partition. Das ist beim normalen Lux nicht so schlimm, weil vielleicht kann man dann noch Teile entschlüsseln, aber hier ist es halt so, wenn das kaputt geht, dann ist im Prinzip alles weg. Und das ist eigentlich auch ganz praktisch, weil dann braucht man, wenn man ein Passwort verliert, nur hier im Notfall den Header kaputt machen, aber im Zweifelsfall auch einfach das einzelne Passwort. Also irgendwie bin ich hinter meinen Folien her. Ja, also wenn wir den Header zerstören oder die Keyslots da drin, dann sind alle Passwörter nutzlos und das kann man mit dem Befehl machen. Der zerstört im Prinzip genau diese Keyslots. So, allerdings haben wir ja noch das Masterpasswort im RAM, wenn das ganze Ding an ist. Und da bringt es natürlich auch nichts, den Lux-Header zu zerstören, sondern das ist halt im RAM. Der Lux-Header wird nur einmal gebraucht, um das Passwort in den RAM zu laden. Aber sobald es im RAM ist, ist es halt da. Und deshalb mache ich das zumindest so, dass wenn ich das löschen will, einfach mit Tails den ganzen RAM lösche. Weil Tails hat beim Runterfahren immer so eine Art Routine, die einen anderen Kernel startet, der im Prinzip den ganzen RAM überschreibt und dann alles ungültig macht. Und da kann man in der Tails-Doku schauen, wie man das bei sich selber macht. Aber auf jeden Fall, das ist ein Weg, auch da alles zu entfernen. Und wenn man das fertig hat, dann kann man im Prinzip jederzeit das Lux verschließen, ohne dass es jemand so leicht wieder öffnen kann, selbst wenn man den RAM auslesen kann. Ja, aber man könnte ihn einfrieren. Und manchmal dauert es auch nicht ein paar Sekunden, wenn der Laptop zum Beispiel den RAM gar nicht stromlos macht, wenn man ihn ausschaltet oder ähnliches. Das kann auch passieren, je nachdem, wie das gebaut ist. Also darauf will ich mich bloß nicht verlassen. Achso, ja. So, Fragen dazu noch?
Ja, wie gerade sagt, der Master Key, der wiegt
Das weiß ich gerade nicht, aber ich glaube, das kann man sogar konfigurieren. Ja, ich habe mich jetzt nicht damit beschäftigt, wie die Verschlüsselung im Detail funktioniert. Also das ist wohl bei Lux stärker als bei DM-Crypt normalerweise, aber man kann es halt konfigurieren, was man da verwenden will. Im Prinzip wird alles unterstützt, was der Linux-Kernel kann, weil DM-Crypt halt das alles unterstützt, weil die API vom Kernel dafür benutzt. Ja, deshalb ist es auch kein Problem, Lux Erase zu machen.
Das Erase ist, soweit ich weiß, der einzige Lux-Befehl, der kein Passwort braucht. Also
ja.
Sollte man gar nicht eben unbedingt sagen, dass es geht, weil das kannst du halt dann,
wenn du ja, gut, man, Gerät hast, immer machen. Man braucht Root.
Ja, und die Slots haben zumindest früher was offiziell so, es stimmt nicht mehr ganz, keine Reihenfolge. Das heißt, man muss ein bisschen aufpassen, wenn man Schlüssel austauschen will, kann es tatsächlich dazu kommen, dass man theoretisch den letzten existierenden Zugang.
Man sollte sich im Idealfall noch einen vorher kurz anlegen.
Also ja, wenn man den versehentlich löscht, hat man halt keinen mehr, dann kann man also ein intaktes System ohne Passwort haben und dann ist es halt.
Also bei mir sind die Slots nummeriert. Ich habe schon mal einen Acquity rausgelöscht, der war auf Slot 1 und jetzt bin ich auf Slot 2.
In der Mahnfeldschlüssel finden, dass er nach wie vor offiziell nicht durchnummeriert ist, aber faktisch ist das mittlerweile ja nicht.
Ja, aber man kann ja jederzeit vorher ein Backup machen und danach, falls was schief geht, wiederherstellen. Dementsprechend, da muss man halt Backups machen. Ja, generell. So, dann gehen wir mal zur nächsten Folie. Ja, dann kommen wir zu dem zweiten Teil UDEF, weil wir wollen ja irgendwie zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht unbedingt extra in die Shell vielleicht ein Root-Passwort eintippen, um Lux kaputt zu machen, sondern wir wollen vielleicht, dass es unter bestimmten Bedingungen automatisch ist, wie zum Beispiel, man hat da irgendwas angesteckt, zieht es raus und Lux ist kaputt, so das Prinzip. Oder man will, dass, wenn da irgendwas eingesteckt wird, Lux kaputt geht, weil man ja das nicht selber war oder ähnliches. Und dafür kann man halt UDEF ganz gut verwenden, weil UDEF ist im Prinzip dafür zuständig, wenn wir in die nächste Seite gehen. Zuerst mal, was ist DEF? UDEF verwaltet DEF im Prinzip. Also DEF ist unter Linux ein Verzeichnis, wo im Prinzip alle Geräte drin sind, die am System dran sind, außer Netzwerkkarten. Und die werden damit halt ansprechbar durch irgendwelche Befehle oder durch was auch immer man verwenden will. Zum Beispiel kennt man es von Festplatten, DEF SDA oder ähnliches. Aber so ziemlich jedes andere Gerät ist da auch drin. Und deshalb gibt es UDEF, weil das verwaltet im Prinzip genau das. Wenn man ein Gerät anschließt, wird da ein Knoten erstellt. Wenn man ein Gerät wieder absteckt, dann wird er wieder weggemacht. Und dann gibt es halt Regeln, die das konfigurieren. Aber man kann da halt auch ganz andere Dinge konfigurieren, wie zum Beispiel, man steckt einen USB-Stick an und der wird automatisch gemountet. Oder in unserem Fall, wir stecken was ab und es geht verloren. Alles, was da sonst noch im System ist, was mit Lux verschlüsselt ist. Und das kann man halt dann konfigurieren. Und der Rest vom Vortrag geht eigentlich eher um UDEF. Beispiele für solche Regeln sind halt dann die hier. Da fehlt jetzt links irgendwie der Rand aus irgendeinem Grund. Jedenfalls, wir haben, ich habe überall drüber geschrieben, woher die kommt. Die kommt aus meinem Laptop und da gibt es halt so verschiedene Regeln. Die erste, die ist eine Regel, die hier einen Modus, also Dateisystemrechte setzt und die ist von RTL-SDR, also Software Defined Radio Sticks und so, damit man die halt vernünftig da drin benennt und so. Dann die nächste, die kommt aus MD-RAID. Die ist dafür da, dass mit dem RAID nichts getan wird, solange das RAID nicht bereit ist. Das heißt, wir haben da vorne, wird geprüft, ob das, das was gerade behandelt wird, MD Stern heißt vom Kernel aus, also MD irgendwas. Dann wird getestet, ob die Datei vorhanden ist. Und dann wird, falls sie vorhanden ist, hier eine 0 reingeschrieben in die Variable, weil wir dann halt nicht wollen, dass damit irgendwas getan wird. Und andere Befehle prüfen halt die Variable dann. Das nächste ist einfach irgendeine Datei, die ich so gefunden habe. Die ist auch ganz interessant, weil die zeigt hier halt auch solche Platzhalter und so. Und halt, wie man Dinge allgemein ausdrücken kann. Das kann man sich nachher nochmal anschauen, wenn dazu noch Fragen sind. Und da unten sind halt HackRF-Regeln, die im Prinzip zeigen, wie benennt man Dinge im Verzeichnis etc passend. Weil wir wollen vielleicht, dass unsere Geräte nicht immer unter irgendwelchen zufälligen Namen sind, weil die werden ja durchnummeriert, sondern unter ihrem eigenen Namen. Und dann kann man auf die Vendor-ID und die Produkt-ID reagieren und sagen, ja, das Produkt, was mit diesen IDs gekennzeichnet ist, hat immer den Namen und dann machen wir einfach ein Def und dann den Namen. So ist das gedacht. Und das sind halt auch Regeln, die standardmäßig vorhanden sind. Und da kann man halt dann noch einen Tag definieren, aber darum geht es jetzt nicht so sehr. Im Wesentlichen geht es um Symlinks und um Befehle, die man dann ausführen kann, wo gerade hier kein Beispiel ist, aber dazu kommen wir gleich noch mit Beispielen. Ist dazu erstmal eine Frage? Gut, dann gehen wir zu, was hat das mit Looks zu tun? Wie ich vorhin schon erwähnt habe, wollen wir ja vielleicht, dass Dinge gelöscht werden, wenn wir einen Stick ausstecken oder einstecken. Und im Prinzip ist es das der Zusammenhang, weil wir wollen dann halt damit Looks zerstören, wenn halt bestimmte Regeln auftreten. Und wir können da halt beliebige Regeln nehmen. Nicht nur ein Stick wird ausgesteckt oder eingesteckt, sondern dieser spezielle Stick, wenn der drin ist, passiert nichts. Aber wenn der nicht drin ist, passiert bei jedem Ereignis, was passieren kann, irgendwas, was Looks zerstört. Sowas kann man halt auch sagen, weil wir können problemlos eine Variable machen, die sagt, ja, wir machen jetzt gar nichts. Und wenn man dann doch was machen will, dann löscht man die Variable oder setzt die auf einen anderen Stand. Und dann reagiert es im Prinzip auf alles, was man so machen will. So. Und dann geht es jetzt darum, wie schreiben wir, ja?
Bevor du jetzt auf die Abwicklung kommst, nochmal kurz die Frage, wenn du also jetzt die Looks-Partition in dem Sinne zerstört hast, dass also jemand an der, was weiß ich, Grenze oder sowas da nicht mehr reingucken kann, du hast also insofern das Ziel erreicht, aber du bist ja selber jetzt auch nicht mehr in der Lage, die Daten zu lesen. Könntest du, wenn du einen intakten Header zu Hause hast, könntest du dann die Daten wieder sichtbar machen oder sind die Daten in jedem Fall komplett vollständig verloren?
Also ich zerstöre sie nur mit Looks Erase oder schreibe da einen anderen Header drüber, je nachdem auf welchem Gerät, aber man kann im Prinzip auch die ganze Looks-Partition kaputt machen, aber in dem Beispiel gehe ich davon aus, dass...
Kann ich an meine Daten noch drankommen, wenn ich zu Hause einen Header liege?
Genau, wenn man nur die Passwörter löscht aus dem Looks-Header, dann ist ja alles okay, oder wenn man nur den Looks-Header löscht, weil man zu Hause ja noch ein Backup hat. Das heißt, dann kann man da dran. Man kann natürlich auch entscheiden, ich will das Risiko nicht eingehen, dass jemand ans Backup kommt. Dann lässt man es natürlich weg. Aber wenn wir davon ausgehen, wir haben irgendwo an einem sicheren Ort ein Backup, dann ist das eine Möglichkeit für alle, die das Backup nicht haben, den Looks-Header zu zerstören und alle Passwörter damit unbrauchbar zu machen.
Ja, das ist genau mein Problem. Das Backup des Headers, das kann ich ja einfach hinlegen, aber das Backup der Daten, das habe ich natürlich aktuell nicht. Weil,
ja, die gehen ja nicht verloren.
Die bleiben ja.
Ja, die bleiben ja. Wir zerstören ja nur den Header, weil der Header enthält ja nur, wie ist es verschlüsselt und nicht, was sind die Daten, die verschlüsselt wurden. Das heißt, der Header ändert sich über die Zeit auch eigentlich nicht.
Okay, Frage beantwortet. Danke.
So. Ja, also wir haben im Prinzip Regeln und die sind relativ einfach. Wir haben so Vergleichsoperatoren, wie man sie aus irgendwelchen Sprachen kennt. Gleich, gleich und Ausrufezeichen gleich ist auch einer. Das sind im Prinzip Bedingungen. Wenn das zutrifft, dann wird die Regel weiter bearbeitet und der nächste Sachverhalt geprüft. Plus gleich oder noch ein paar andere, die so ähnlich sind, sind im Prinzip Zuweisungen und damit kann man halt sagen, ja, was soll da eigentlich passieren? Man kann damit im Prinzip Programme starten oder Ähnliches. Und das ist auch nicht mal vollständig, da gibt es noch ein paar andere Operatoren, die wir aber hier eigentlich jetzt nicht so sehr brauchen. So. Das sind Möglichkeiten für Regeln. Ich habe da immer in die Anführungszeichen irgendwas reingeschrieben, weil es darauf nicht so sehr ankommt. Wenn da Pfad steht, dann ist es halt ein gültiger Dateisystempfad zu irgendwas. Und wir haben halt ganz oben Kernel gleich ABC. Das sind dann zum Beispiel so Namen wie defsda. Also das SDA ist dann zum Beispiel dieses, der Kernel-Name des Geräts. Oder SDA1 für die erste Partition und so. Subsystem, da kann USB drinstehen, da kann verschiedenstes anderes drinstehen. Für Block-Devices manchmal auch Block. Und damit kann man halt, wenn man weiß, wie ist das Gerät jetzt erkannt von Sys, dann kann man damit im Prinzip sagen, ja, das will ich jetzt behandeln, wenn das dazu gehört. Also man kann zum Beispiel dann sagen, ja, alle Geräte, die Festplatten sind, aber nicht USB-Geräte, wollen wir so behandeln oder Ähnliches, indem wir einfach beim Subsystem sagen, nicht USB mit Ausrufezeichen gleich. Das kann man so sagen und man kann aber Verschiedenstes auch sagen. Man kann auch sagen, alle USB-Geräte sollen das und das jetzt tun, wenn sie eingesteckt werden oder so. Und da gibt es in den Default-Regeln, die bei Linux immer dabei sind, die man sich auch angucken kann, auch immer relativ gute Beispiele zu, die man sich dann halt anschauen kann und sehen, ja, wie machen die das jetzt? Dann kann man daraus viel lernen. So, Treiber ist im Prinzip, um den Treiber zu vergleichen. Das ist im Prinzip so wie die vorherigen auch. Bei Test prüfen wir, ob eine Datei existiert. Das ist ganz praktisch wie bei dem einen Beispiel von vorhin, wo man eine Datei hat, die angelegt wird. Wenn etwas noch nicht bereit ist und wenn es bereit ist oder die Regel ausgeführt werden soll, wird die Datei gelöscht. So können wir auch zum Beispiel sagen, ja, jetzt gerade wollen wir, dass unsere Regeln nicht ausgeführt werden, indem wir einfach eine Datei anlegen. Das ist dann auch sehr unauffällig. Dann gibt es noch die wichtigste Eigenschaft hier, dieses ATTR mit geschweiften Klammern Eigenschaft. Das ist im Prinzip für alle Attribute, die ein Gerät von SysFS bekommt, beziehungsweise die vom Treiber halt da reingeschrieben werden. Unter Schrägstrich Sys kann man das auch aus Dateien lesen, was da drin steht, aber dafür gibt es auch Befehle. Und dann kann man halt da sagen, ja, alle Geräte, die von dem Hersteller sind oder ähnliches, vorhin haben wir auch Beispiele Vendor-ID, Produkt-ID gesehen. Damit kann man im Prinzip dann viel ausgefeiltere Vergleiche machen, als nur mit den Sachen, die da drüber stehen. So, und dann sind da ein Haufen Zuweisungen. Wir können Name zuweisen. Das ist das, was für ein Name in Dev steht. Und in Dev kann man dann halt sagen, ja, Dev SDA 1. Oder wir können sagen, ja, Dev GHI. Wir können Symlinks machen, und zwar beliebig viele. Dafür gibt es dann das Plus gleich, was wir vorhin gesehen haben. Da können wir einfach weitere Links anlegen. Bei den Beispielen von vorher wurden auch nur Symlinks verwendet, weil wir da halt nur zusätzliche Namen haben wollen, damit die halt so benannt sind, wie wir sie haben. Deshalb nutzt man da fast immer Plus gleich. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, ja, wir wissen gar nicht, was für einen Namen das haben soll. Das hängt von äußeren Zuständen ab, die wir mit dem Programm, was da steht, prüfen können. Und dann haben wir Platzhalter, die wir gleich noch sehen, die wir dann überall, wo wir den Namen, den das Programm zurückgibt, benutzen können. Und dafür gibt es auch verschiedenste Sachen, wo das halt in Linux verwendet wird, um Dinge zu benennen. Zum Beispiel die Netzwerkschnittstellen werden manchmal auf verschiedene Arten benannt und dann nutzen die auch diese Programmparameter, um zu sagen, ja, was ist jetzt das, was wir eigentlich hier haben wollen.
Also jeden String, den das Programm dann als Standard-Out gibt, wird dann als Name benutzt?
Im Prinzip ja. Wenn es jetzt mehrere sind, wird es aufgeteilt in einzelne Wörter. Und dann als Name benutzt, aber wir können mit einem Parameter für unseren Ersetzungsstring im Prinzip auch bestimmen, welchen Output wir davon haben. Das heißt, wir können einmal Programmpfad angeben, so wie es hier steht, und dann können wir direkt für alle Eigenschaften, die wir zuweisen wollen oder alle Dinge, die wir sonst noch vergleichen wollen, diese Rückgabe verwenden, weil da einfach beliebig viel rauskommen kann. Wir können damit theoretisch fast unendlich viele Variablen zuweisen, wenn wir wollen. So. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, die Dinge in etc, in dev nach Gruppen und Besitzer und die Dateiberechtigung halt allgemein zu setzen. Und dafür ist das da ganz unten hier, dieser Abschnitt. Da können wir halt die Gruppe, mit der das besessen wird, zum Beispiel, wenn man jetzt eine Grafikkarte hat, will man da vielleicht Video stehen haben oder irgendwelche anderen Geräte wie USB-Sticks will man vielleicht auch einer Gruppe zuweisen, dass man so halt in Linux seine Berechtigungen verteilen kann. Und man kann auch Besitzer zuweisen, wenn es nicht gerade Root sein soll. Root ist da der Standard. Und der Mode, da ist 0666 der Standardmodus, aber das sind halt auch Dateisystemberechtigungen. Man kann auch sagen, ja, keiner außer Root darf darauf zugreifen. Und dann schreibt man da halt 600 hin und so. Also das ist relativ intuitiv an der Stelle. Und darunter kann man halt noch Programme ausführen, die nicht als Programm da oben ausgeführt werden, sondern halt einfach separat, weil das Programm da oben, da wird davon ausgegangen, das, was zurückkommt, ist relevant und das kann auch beliebig oft ausgeführt werden, einfach zum Testen und so. Das heißt, wir wollen nicht, dass da irgendein äußerer Zustand sich verändert. Aber das Run da unten ist absichtlich genau dafür. Damit können wir sagen, ja, wenn die Regel zutrifft, führen wir das Programm aus. Und damit können wir zum Beispiel einen Lookheader kaputt machen oder andere Dinge. Auf jeden Fall, das ist halt eine Möglichkeit, Befehle auszuführen, wenn irgendwas eingesteckt wird oder USB-Sticks zu mounten oder ähnliches. Dafür wird es auch oft verwendet. Zum Beispiel. Oder man will auch direkt den RAM überschreiben, dann macht man sich dafür ein Skript. So. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, eigene Variablen zu setzen. Also wir haben dieses ATTR gerade gehabt, das wird vom Treiber gesetzt im Wesentlichen. Wir haben aber auch Env, da können wir im Prinzip alles reinschreiben, was wir wollen, als Name und als Inhalt. Das heißt, wir können Variablen setzen, wenn wir mit irgendeiner Regel was rausfinden und müssen das dann nicht später durch Skripte machen oder ähnliches. Und wir können halt auch später in anderen Regeln drauf zugreifen. Das heißt, das ist im Prinzip so, wie man in Programmiersprachen auch Variablen verwendet, gedacht. Wir können was zuweisen und irgendwann auch in ganz anderen Regeldateien sehen, ja, das ist gesetzt und das wollen wir jetzt prüfen. So funktioniert auch ein anderes Beispiel, was wir auf der Folie hatten im Prinzip. Ja, GoTo ist da unten, da kommen wir gleich. Dann, wie ich erwähnt habe, gibt es auch Möglichkeiten, Ersetzungen zu machen. Wir haben das %k, das ist der Kernel-Name, da kann man aber auch $Kernel schreiben. Dann gibt es die Gerätenummer, die $N und $Number, %N und $Number. Und dann gibt es halt noch bei USB- oder PCI-Geräten eine Major-Number und eine Minor-Number. Und die können wir halt auch darüber ermitteln. Und wir hatten ja vorhin die Eigenschaft mit dem Programm. Das ist einfach Prozent C. Und das ist halt der Output, den das Programm erzeugt. Und wenn wir dann noch eine Zahl dahinter machen, in geschweiften Klammern, dann wissen wir ja das Endwort. Das heißt, wir können im Prinzip den Output zerstückeln und das nehmen, was wir gerade für sinnvoll halten. Und in Programmen, die wir mit ran starten, können wir alle Umgebungsvariablen, die wir hier definieren, benutzen. Das heißt, es ist ganz praktisch, wenn wir irgendwas über UDEF-Regeln rausfinden, dass wir das einfach in die Variable schreiben.
Also wenn du die Variable dann gesetzt hast, beziehungsweise der Prozess hat die gesetzt, die ist dann überall abrufbar in jeder Session, in jeder Shell, überall?
Nein, in Scripts, die mit ran gestartet werden und von UDEF selber überall. Und wenn man natürlich jetzt irgendwas mit ran startet, was zum Beispiel eine Bildschirmausgabe öffnet, kann es sein, dass das da auch verfügbar ist. Es kommt darauf an, wie die Programme dann funktionieren und ob sie es weitergeben. Aber im Prinzip sind es dann Umgebungsvariablen. Und die sind halt dann, ja, also nicht im ganzen System, sondern nur, was damit gestartet wird. Aber wir können zum Beispiel auch sagen, ja, USB-Stick wird eingesteckt und wir wollen den Benutzer dann ein Passwort eingeben lassen, um das dann zu mounten oder ähnliches. Oder wir wollen andere Dinge davon. Man kann auch sagen, ja, ein HDMI-Kabel wird eingesteckt und wir wollen, dass der User A&R geöffnet bekommt, dass er da die Bildschirmeinstellungen machen kann. Und dann ist es halt manchmal praktisch, wenn dann ENV da steht, weil dann kann man dem User auch zeigen, ja, das ist jetzt das neue Display oder so und dann da direkt Eigenschaften setzen oder mit X&R einfach Dinge definieren, die dann da eingestellt werden und dafür ist es halt auch praktisch. Ja. GoTool ist ganz praktisch, wenn man am Anfang eines Regelsatzes prüfen will, ja, trifft es überhaupt zu? Heißt, wenn man jetzt nur Block-Devices behandeln will, prüft man erstmal, sind es überhaupt Block-Devices, was wir hier gerade sehen, oder ist es was anderes? Und dann kann man sagen, ja, Label ganz unten End. Und dann kann man, wenn die Regel zutrifft, dass alles außer Block-Devices, dann springen wir mit GoTool zum Ende. Und dadurch kann man halt ganz viele Dinge überspringen. Wenn man jetzt 20 Regeln hat, will man ja nicht in jeder Regel Dinge überprüfen. Und dafür ist es GoTo ganz praktisch. Oder man springt wieder zurück. Im Prinzip das GoTo, was man aus älteren Sprachen so kennt. Ja. Und dann kann man halt jetzt noch sich überlegen, ja, woher wissen wir eigentlich, was wir da jetzt eintragen? Und bei USB-Geräten kann man einfach LSUSB nehmen. Und das ist jetzt ein Beispiel von meiner Computermaus. Das ist eine Zeile des Outputs, da sind noch mehr ähnliche Zeilen. Da kann man im Prinzip alles sehen, was an USB-Geräten da ist. Da sieht man die Bus-ID und die Device-ID. Und die kann man dann mit dem LSUSB-VS einfach da so eingeben. Und dann findet man im Prinzip alles Mögliche über das Gerät raus. Und dann schaut man halt, was ist davon jetzt gerade für einen selber interessant. Und das sind meistens ziemlich eindeutige Daten, wie zum Beispiel Vendor-ID und Produkt-ID, weil die sind im Prinzip für jedes USB-Gerät mehr oder weniger eindeutig. Das heißt, alle Geräte dieses Herstellers, dieses Modells haben diese IDs. Dann wissen wir ja, das, was wir da bekommen, ist eine Maus. Und dann könnte man da unten diese Bedingungen einfach so aufschreiben, wie sie hier stehen, weil da vorne steht dran, dass das die Vendor-ID ist und dahinter steht die ID und dann auch ein menschenlesbarer Name. Und da bei der Produkt-ID genauso, das heißt ATTR-ID-Vendor ist dann diese ID und das kann man vergleichen. Ja?
Wird das auch weniger spezifisch, dass ich sage, es ist ein USB-Stick, es ist ein Massenspeicher, es ist, was weiß ich, sowieso Dateisystem, aber ich weiß nicht, welcher Hersteller, ich weiß nicht, wie groß der ist.
Ja, das geht im Prinzip.
Ich vorher nicht fest und trotzdem kann ich mit Sicherheit sagen, es ist jetzt ein USB-Stick.
Das geht im Prinzip vielleicht nicht unbedingt mit LSUSB, aber es kann sein, dass da auch Eigenschaften dafür drin sind. Aber über Subsystem gleich USB kannst du auf jeden Fall sagen, ja, es ist ein USB-Gerät. Und dann kommt es halt darauf an, was für Eigenschaften du in den Ausgaben von LSUSB oder gleich dem nächsten, was wir sehen, findest, die darauf hinweisen, dass es das ist. Du kannst da auch beliebig viele rausfinden und dann mehrere Regeln erstellen, falls es jetzt nicht so genau ist. Aber im Wesentlichen kann man dadurch dann schon gut einschränken, was es ist. Ja, aber du kannst.
Da kommt, du nur eine bestimmte Art, eine Bauart, zum Beispiel Massenspeicher,
ja,
festlegen willst. Aber es gibt ja auch ganz andere USB-Geräte. Und du sagst jetzt, wenn der Massenspeicher reinkommt, dann mache bitte das. Ich weiß aber nicht, von wem der ist.
Ja, das ist ja okay.
Das geht.
Also, Apple macht es zum Beispiel auch so. Oder die Geräte von Apple werden so erkannt, dass da Apple drin steht. Also Sternchen, Apple, Sternchen. Und dadurch kannst du halt auch sagen, ja, es ist ein Apple-Gerät. Das Gleiche kannst du auch für jeden Hersteller von USB-Sticks machen. So viele gibt es ja nicht. Und ja, Hersteller im Sinne von dem, was in den Sticks drin steht. Und sonst kann man da halt auch sich überlegen, ja, was für Eigenschaften haben denn nur USB-Sticks oder USB-Festplatten in dem Fall. Aber Massenspeicher kann man auch dadurch noch auseinanderhalten, weil die halt da spezifische Dinge drinstehen haben. Massenspeicher, du kannst auf Block testen.
Ja, aber also, ist einfacher als relativ offene Gruppe darauf hin zu testen. Das ist immer ein bisschen schwierig.
Ja gut, du kannst auf Block-Device testen, du kannst auf USB testen. Damit hast du schon mal fast alle Block-Devices, die USB sind, drin und fast nichts anderes. Und dann muss man halt schauen, ja, was fällt da sonst noch durch ein Sieb durch? Und das geht auch, aber die Partitionen, die erkennen wir ja auch über Block, weil nur Block-Devices haben Partitionen. Und ansonsten kann man halt auch noch prüfen, was ist das jetzt für ein Gerät, weil die Geräte sagen ja auch selber, dass sie Massenspeicher sind. Das muss da auch irgendwo drin stehen. Ich weiß bloß nicht, ob es hier drin steht oder in einem der anderen Befehle, die ich so im Kopf habe. Aber es gibt auf jeden Fall irgendeine Möglichkeit, das rauszufinden. Und ansonsten kann man auch ein Skript machen, was das dann prüft.
Ja, nochmal ganz kurz. Wenn in Block Partition das drin steht, dann funktioniert das. Alles andere ist nicht unbedingt mit Sicherheit gewährleistet.
Ja.
Das Einzige, was gewährleistet ist, ist Block Partition.
Der Punkt Block Partition.
Das guckt der Kernel aus und alles andere ist
unbedingt. Ja, aber das hier, wir haben hier dieses ATTR. Doch, das kommt vom Kernel.
Alles, was nicht vom Kernel kommt.
Ist das kommt aber. Das kommt daher, wo der Kernel auch seine Informationen herbekommt.
Ja, aber
ja, man kann es auch aus Proc Partition holen. Aber in ATTR steht es
ja
meistens auch drin. Ja, ist ja okay.
Ja.
Es reicht aus. Also,
ja,
aber wenn man UDEF verwenden will, muss man damit rechnen, dass die Dinge dann auf Ebene von UDEF funktionieren und
aber
nicht schon UDEF vorher kaputt sind.
Immer
ja, natürlich. Der liest halt alles, was in ATTR steht, aus SYS raus. Und was in SYS steht, ist im Prinzip das, was der dann hier verwerten kann über diese IDs und so weiter. Ja. Und dann sind wir jetzt bei der letzten Folie mit UDEF-ADM. Kann man im Prinzip auch noch wissen, ja, was sieht UDEF eigentlich da drin? Also mit den Befehlen von vorher können wir erraten, ja, das wird in UDEF so aussehen, aber UDEF-ADM sagt halt, was er selber sieht. Und da kann man halt erstmal schauen, ja, wir haben jetzt in DEF so ein Gerät. Und dann kann man UDEF-ADM fragen, was weißt du darüber so? Und dann hat man da einen ewig langen Output und meistens, wenn man schon so eine Idee hat, was man wissen will, kann man mit GREP da nochmal die Stichwörter rausfinden, die man haben will. Und dann bekommt man zum Beispiel hier so eine Zeile raus, die man direkt in seine Regel schreiben kann. Also so kann man es halt auch machen. Es kommt halt darauf an, was man so findet. Aber es gibt auch noch andere Befehle, die mit ls anfangen und dann irgendwelche Dinge dahinter haben, um Informationen zu bekommen. Und irgendwo kriegt man dann auch seine Informationen wie Bus-ID, Device-ID oder ähnliches, was man dann hier reinschicken kann, wenn man will. Und so bekommt man halt auch noch Dinge raus, die man jetzt mit anderen Tools vielleicht nicht findet. Aber alles, was in DEF ist, kriegt man zumindest so seine Informationen zu, und zwar alle Informationen, die UDEF darüber hat, die man vergleichen kann. Das heißt, im Prinzip kopiert man sich dann daraus seine Vergleichsoperatoren raus, die man haben will, weil das steht ja eins zu eins so drin, wie die Syntax dann ist. Und hier ist jetzt noch eine Möglichkeit, wie ich auf USB-Geräte im Allgemeinen reagiere. Also wenn ein USB-Gerät hinzugefügt wird, dann führen wir dieses Skript aus. Wenn ein USB-Gerät entfernt wird, führen wir dieses Skript aus. Wir können natürlich noch prüfen, ob eine Umgebungsvariable oder eine Datei existiert, um dann auszuschließen, dass wir das tun, wenn wir das wollen. Aber das ist der einfachste Weg, so eine Regel zu schreiben. Und die macht relativ schnell alles kaputt, wenn man da irgendwas an- oder absteckt. Und da wir nur Add oder Remove haben, ist es auch im Prinzip nur dann, wenn tatsächlich das Abstecken aus Sicht des Systems erkannt wurde. Es gibt da noch ein paar andere Dinge, die man hinschreiben kann, die dann theoretisch auch gehen. Und hier unten ist es nochmal eine andere Variante, die aber nur auf meinem Maus reagiert, weil da habe ich jetzt das, was wir auf der vorherigen Folie hatten, mit der Vendor-ID und Produkt-ID von meiner Maus genommen und dahinter auch wieder diesen String, mache alles kaputt. Und da habe ich auch nochmal gezeigt, wie das mit den Labels funktioniert, weil wenn man dann mehr Dinge dazwischen tun will und die auch alle nur auf add-remove reagieren sollen, dann kann man die dazwischen schreiben, ohne jedes Mal auf add oder remove zu reagieren. Und da sieht man auch, dass man oder einfach dazwischen schreiben kann, also add oder remove, statt dass man zwei Regeln wieder oben draus macht. Ja, dazu noch Fragen?
Ja, man muss ja nicht unbedingt kaputt machen, man kann das System
Ja, man kann damit alles machen im Prinzip, aber hier steht einfach, mache alles kaputt, weil es cool ist. Zum Beispiel.
Da gab es aber vor kurzem, ich kann sagen, schon ein bisschen länger her, die Zeit vergeht für mich momentan so schnell, das kann auch sein, schon ein, zwei Jahre her ist. Da gab es in den USA so einen Fall, da ist ein, entweder war es sogar ein Journalist oder ein sogenannter Cyberkrimineller, den haben sie in, das war eine, ich glaube, eine Bibliothek, hatte also das neue gleiche System mit dem USB-Stick, hatte den sogar mit einem Kabel mit der Hose, verbunden. Das heißt also, wenn er weggenommen wird, wird er sofort rausgezogen. Das war der Sinn der Sache. Die haben ihn aber so abgefangen und gewischt, dass er nicht den Stick rausziehen konnte.
Ja.
Und damit ist das System ja auch wieder hinfällig gewesen.
Ja gut, man kann immer was dagegen tun, aber es gibt immer auch Möglichkeiten, dann darauf zu reagieren, wenn man darüber nachdenkt und so. Also ursprünglich meinte ich auch, ja, wir reagieren auch auf WLAN-Geräte, aber dann hatte ich keine Zeit mehr, das vorzubereiten. Aber man kann auch nach WLAN scannen und dann, wenn da sich irgendwas ändert, kann man machen. Also es gibt viele Möglichkeiten. Ja, also wir wollen wahrscheinlich nicht mal unseren Lookzähler kaputt machen. Ja, es kommt halt immer drauf an. Also im Zweifelsfall ist es halt entsperrt, aber die Frage ist auch, ob diejenigen, die einen da erwischen, intelligent genug sind, um das Ding nicht einfach auszumachen. Also, ja, das kommt drauf an, wer da kommt. Ja, aber das kommt drauf an, wer da kommt und wer da was tut und so. Und deshalb, im Zweifelsfall kann man da auch noch was hinzufügen, dass man so und so oft in der Minute was klicken muss oder was weiß ich. Das geht ja auch. Also man kann sich für alles dann nochmal Überlegungen machen, aber nichts ist sicher.
Also ich bin jetzt gesagt, ich habe, das könnt ihr übrigens auch auf dem Internet runterladen. Ich habe auf GitHub einen Code eingestellt. Ich habe mir mal so ein, ich habe da mal vor einigen Jahren, schon 6, 7 Jahre her, war ich in Mühlheim in der Ruhr und da habe ich da wirklich so ein Wasserhahn, eine Ruhr, ne? Und da habe ich dann gesehen, dass ein Mädchen, die hat dann im Notebook gearbeitet, hat den zur Seite gelegt, wollte sich was trinken und dann ist von hinten einer gekommen, hat sich das Ding geschnappt und weg.
Also kann passieren.
30, 40 Meter auf der anderen Parkbank, ne? Also keine Chance. Und da habe ich mir gedacht, das ist aber gemein.
Ja, da hast du wenigstens noch die Chance, dass der den zuklappt und danach nicht wieder entsperrt.
Ja, der war lieber offen. Der hat den so
ja.
Wenn er den greift und Finger da runter lässt, dann ist er nicht.
Ja, aber vielleicht steckt er den in die Tasche und hat dann da nichts dazwischen.
Ja, aufgrund dessen habe ich mir überlegt, was kann man machen mit dem Linux-Kernel. Und da habe ich mir einen nicht unterbrechbaren Shutdown geschrieben, der ist im Kernel eingebaut. Das heißt, den kann er so gut auch nicht mehr ändern. Das heißt, wenn man ihn einmal eingetragen hat, ich sag mal so, theoretisch könnte man als Startwert 100 Milliarden Jahre eintragen. Und wenn man den dann auf 30 Minuten setzt, dann fährt er nach 30 Minuten runter. Man muss dann aber immer das System, ich kann ja nicht mehr rückgängig machen. Ich kann den kleiner machen. Da muss ich also immer das Notebook runterfahren, neu starten und so weiter einstellen.
Ja, aber das ist dann auch wieder umständlicher, als wenn das Notebook einfach nach dem Handy scannt, was der Dieb wahrscheinlich nicht mitnimmt.
Ja gut, das mag natürlich auch sein, aber so weit
also,
kann ich gehen.
Ja gut, auch das kannst du halt dann wieder angreifen, aber die Frage ist auch, was der Angreifer dann weiß und so.
Ja, ich wollte nur sagen, auf jeden Fall, die Sache ist dann die, wenn ich dann halt, wie gesagt, auch mit Lux geöffnet habe, die Dateien, das Ding ist runtergefahren und wenn man dann einfach mal statistisch sieht, nach 15 Minuten, theoretisch hat er noch Zeit, da was abzugreifen, dann keine Chance.
Ja, aber du bist ja auch normalerweise nicht mit Root-Rechten drin. Also, dass da ein Runterfahren abgebrochen werden kann, ist auch eher unwahrscheinlich.
Nee, geht ja nicht mehr. Ist ja im Kernel
reingebaut. Ja, aber letztendlich kommt man vielleicht da auch nicht so schnell ran, wie der runterfährt. Also, wenn ich auf Shutdown klicke, ist der nach einer Minute aus. Also,
ja, gut, gut vom Kernel. Ich meine, sagt ja, wenn man den Rechner neben sich stehen hat und derjenige greift den offen, dann.
Ja, es kommt halt darauf an, was man machen will. Wir können auch in dieses Skript einfach einen Shutdown machen, was es tatsächlich tun würde, wenn man den RAM überschreiben will zum Beispiel. Das kommt halt drauf an, was man tun will. Ja.
Chaos Computer Club.